Ein herzliches Willkommen, ein herzliches Hallo hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende mit Fokus auf Sachsen geht. Neben mir mein geschätzter Kollege Jonathan Fasel.
Hallo Andreas.
Und mein Name ist Andreas Poltrak, Geschäftsstellenleiter der VE Sachsen e.V. Wir haben das heiße Wochenende fürs Erste überstanden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Frage ist, worum geht es denn heute?
Es geht um Hitze, Geld und Jobs. Wir haben zum einen natürlich das Rekordwetter in Sachsen. Sachsen kocht, knackt zum ersten Mal die 40-Grad-Marke. Das ist natürlich eine Meldung, nicht nur eine Meldung wert. Wir schauen das genauer an. Dann werfen wir unter anderem auch einen Blick auf die Rekordrenditen der Netzbetreiber, die ja durchaus auch im Hinblick auf die anstehenden Reformen da nochmal in den Fokus rücken. Und wir gucken auf die Gesamtwetterlage beim Thema erneuerbare Jobs. Die sieht nämlich auch nicht ganz gut aus. Da scheint der Jobmotor doch in Sachen Erneuerbare ganz schön zu stottern und abzustürzen.
Und das Ganze nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, wir starten gleich mit dem Thema der Hitze, die auch in den sozialen Medien natürlich viele Gemüter gleich welcher Couleur beschäftigt hat. Hier mal ein Bild, wo wir symbolisch gesprochen, alle mit dem Namen Klaus mögen es uns verzeihen, den Onkel Klaus haben, der bei den Hitzemeldungen und den Betrachtungen, was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat, in den Kommentaren natürlich gern schreibt, früher war auch Sommer. Ja, früher war auch Sommer, aber nicht ein solcher Sommer, wie wir den dieses Jahr erlebt haben, mit Temperaturen in Sachsen von über 40 Grad. Und das Ganze haben wir hier mal zum Anlass genommen, das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Bisschen sachlicher, Jonathan, du hast ein paar Sachen mitgebracht. Ich würde einfach mal weiterklicken.
Jawohl. Schauen wir erstmal in Ruhe diese Großwetterlage hier in Sachsen an, die ja noch wirklich deutlich, für viele wirklich sehr schwer erträglich war, seien wir ehrlich. Ne? Wir sind gerade erst wieder raus aus dieser Hitze und es gibt dementsprechend auch viele Artikel dazu, unter anderem hier einen ziemlich guten, knackigen, kurzen Kommentar von der Redakteurin Josefine Andreoli in der Dresdner Neuesten Nachrichten vom 25. Juni 26. Eine der tödlichsten Naturkatastrophen. Wir müssen die Hitze endlich ernst nehmen. Ich meine, wie erzähle ich es? Wir alle haben darunter gelitten, glaube ich. Und sie sagt, aber sie dreht das Ganze weiter von diesem Unwohlsein, das wir alle, glaube ich, verspüren, hin zu der Tatsache, dass diese Hitze ein stiller, langsamer Killer ist. Und dieses, ach, ist doch schön, Sommer, man kann baden gehen, an See oder wie auch immer, das schöne Wetter genießen, das ist eine ganz gefährliche Fehleinschätzung. Diese Hitze verursacht in Europa mittlerweile mehr Todesfälle als andere Naturkatastrophen, als Überschwemmungen oder Starkregen oder Unwetter. Ne? Allein im Jahr 24, dröselt sich hier auf, starben europaweit über 62.000 Menschen an den Folgen von Hitze. Und das müssen wir uns einfach mal klar machen. Hitze ist nicht nur einfach unangenehm, sondern ist wirklich gesundheitsschädigend. Wir hatten das auch schon in früheren Ausgaben, dass wir besprochen haben, es gibt sozusagen Grenzen von Temperaturen in Relation zur Luftfeuchte, die eben dazu führen, dass menschliches Leben nicht nur unangenehm, sondern unmöglich wird. Und wir bekommen langsam nah dran. Das ist einfach auch keine private Herausforderung mehr, schreibt sie, sondern ein gesellschaftliches Risiko. Es brauche eben kühlere Städte mit mehr Grünflächen, mehr Bäumen. Es braucht eben Hitzeschutzpläne für Kommunen, aber auch für öffentliche Orte wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen. Ich sage auch nur Kitas. Ich habe kleine Kinder. Die war heute Morgen immer noch bullig heiß und aufgeheizt. Und zwar verpflichtend, nicht nur als netten Zusatz. Klimaanlagen sind kein nice to have. Sie werden dann irgendwo auch notwendig, um die Bevölkerung und vor allem die vulnerablen Teile der Bevölkerung zu schützen. Sie macht dann ein Beispiel, schlägt einen Bogen zu Frankreich, die das nach 2003, der Hitzewelle, die wir auch nachher noch kurz ansprechen werden, wohl sehr vorbildlich gemacht haben. Ich kann sagen, ja, da sind Klimaanlagen weiter verbreitet, das ist richtig, aber das ist auch eine Fehleinschätzung, finde ich, in dem Artikel ein Stück weit. Ich weiß genau, auch in Frankreich sind Diskussionen ganz ähnlich und ganz schwierig, weil eben auch Krankenhäuser und Schulen keinerlei wirklich flächendeckende Kühlung haben. Es gibt zwar sozusagen Hitzeschutzprogramme, die sind besser in Frankreich, ja, und man gibt auch sozusagen Warnstufen, Alerts nennt man das dort. Da werden auch dann so Sachen wie zum Beispiel Alkoholausschank verboten, also einfach wirklich auch ganz klar Grenzen gezogen, Sportveranstaltungen abgesagt. Das ist gut, macht man hier in Deutschland auch nicht genug. Man nimmt es eben hier vor Ort nicht ernst genug. Ja, Passend dazu vielleicht noch ganz kurz diese Übersicht der Sächsischen Zeitung hier vom 26. Juni willkommen in der Heißzeit, die einfach eine Rückschau macht auf die bisherigen Hitzewellen. Ich will jetzt gar nicht groß aufdröseln, ich lese mal kurz vor, welche wir da haben. Und das Witzige ist, wir werden gleich merken, was damit sozusagen im Ohr passiert. Also 2018 die erste Hitzewelle, die als Heißzeit bezeichnet wurde. 2003, als Deutschland die 40-Grad-Marke erstmals punktuell riss. 2019 die Hitze im Doppelpack. 22, kurz aber heftig. 2006, nach dem Sommermärchen kam die Glut. 1976 eine Hitzewelle, die heute keine wäre. Und 1911 zum Vergleich historisch 2 Wochen bis 36 Grad. Ich muss ehrlich sagen, an 2018, 19 und 22, die ja aufgelistet sind, erinnere ich mich jetzt nicht so explizit. Ja, das war heiß, das war schwierig, es war trocken, weiß ich noch genau. Aber welches Jahr das genau war, es hat sich dann irgendwann jährlich wiederholt. In meiner persönlichen Wahrnehmung verschwimmt das mittlerweile zu einer einzigen, ja, zu einem Normalzustand im Sommer. Ich weiß noch aber genau, 2003, wie ich als Abiturient bei meiner Oma in Hagen im Garten saß, unter der Markise, und sich meine Großeltern stundenlang über die Mittagszeit im Haus verkrochen haben, weil sie es dann nicht ausgehalten haben. Wenn man eben noch mal ganz kurz blickt auf die beiden historischen Hitzewellen, die hier von 1976 und 1911 eben noch beschrieben sind, dann ist 1976 mit 2 Wochen zwischen 30 und 35 Grad ehrlich gesagt was man heute eher als angenehm empfinden würde. Und 1911 mit irgendwie, ähnlichen Temperaturen und dann damals schon riesige Probleme durch Dürre aufgetreten sind, Fehlernten, Missernten, die dann eben auch zu gesellschaftlichen Verwerfungen geführt haben, dann frage ich mich, da stehen wir heute vor ganz anderen Herausforderungen. Übrigens, ganz kurz noch angemerkt, laut eines Berichts auf T-Online, den ich vorhin noch gelesen habe, war es wohl in Deutschland, in Brandenburg, die heißeste Nacht, die nördlich des 50. Breitengrads je weltweit gemessen worden ist. Muss ich mir vorstellen. Also, wir sind zwar gestern ausgeschieden oder der Fußball-WM, aber wir sind immerhin noch Weltmeister in der Temperatur. Es ist wirklich erschütternd, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ein Thema, über das wir ganz viel reden könnten. Mir sind gleich noch 2 Punkte eingefallen, die wir jetzt gar nicht vorgesehen haben anzusprechen. Aber zum Beispiel auch das Thema, weil du die Klimaanlagen sprachst, Wärmepumpe, moderne Wärmepumpe, kannst du das Haus kühlen, ohne weiteres. Ne? So, also das sind so Sachen, jetzt kannst du mit der Ölheizung nicht, ne? Sagen wir mal, Punkt. Ne? Ja. So, also allein das würde schon dafür sprechen. Und wir sollten uns vor Augen halten, die Körpertemperatur liegt bei 37 Grad. Das heißt, alles, was wenige Grad darunter liegt, fängt an, den Körper anzustrengen, weil der muss ja irgendwie seine Wärme loswerden. Ne? Und bei gut, der Rest ist Physik, brauchen wir nicht weiter reden. Wir haben trotzdem noch ein paar Artikel zu dem Thema Hitze mit. Hier ganz kurz der Hinweis auf ein Geoportal, was es in Sachsen gibt. Und da gibt es unter anderem auch so eine oder Karten zum Thema Lufttemperatur. Ich habe hier einfach mal mich durchgeklickt, einfach mal selber aufrufen über den QR-Code oder den Link halt. Und man sieht hier, es gibt also die mittlere Lufttemperatur. Ich habe hier einfach mal Dresden genommen, denn wir sitzen in Dresden. 1961 bis 1990 war die mittlere Lufttemperatur 9,2 Grad. Dann von 91 bis 2020 bei 10,2 Grad und von 2014 bis 2024 bei 11,1 Grad. Also man kann sagen, fast 2 Grad ist die Temperatur in Sachsen, die mittlere Lufttemperatur in Sachsen bzw. in Dresden angestiegen seit 1961. Das ist, sollte man sich vor Augen halten. Kommt gleich nochmal sozusagen. Wir haben hier noch einen Artikel aus der Sächsischen vom 26.06. Wer Zugang hat, lohnt sich auf jeden Fall mal durchzuklicken. Überschrift Hitzewellen in Deutschland. Szenarien zeigen Temperaturen über 45 Grad bis 2100. Im Teaser heißt Temperaturen über 45 Grad, wochenlange Hitzewellen und tropische Nächte. Das RND hat wissenschaftliche Zukunftsmodelle für jede einzelne Gemeinde umgerechnet. Also man kann sozusagen gemeindegenau auf die Karten da gehen und sich anzeigen lassen, was man erwarten kann. Dann gibt es also auch verschiedene Bereiche. Die Karten zeigen, welche Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts möglich ist. Jetzt wird es noch interessant. Es werden dabei 3 Szenarien unterschieden, nämlich hohe Emissionen, mehr Klimaschutz und deutlich mehr Klimaschutz. Und wenn man jetzt bei hohen Emissionen reinschaut, mit denen rechnen wir gleich, der wird erstmal darüber stolpern, dass da das Szenario quasi das RCP 8.5 ist, wo wir ja, wer die letzte Sendung verfolgt hat, ausgeführt haben, dass das der Weltklimarat sozusagen für unwahrscheinlich hält, also das 8,5-Szenario abgesagt hat. Stellt man sich natürlich die Frage, ist das jetzt, wird hier einfach ignoriert, was der Weltklimarat sozusagen da als neueste Informationen rausgibt, oder wird weiter Panik gemacht? Also warum wird mit diesem Szenario weiter gerechnet? Das ist die Frage, die man sich natürlich da unweigerlich zuerst stellt. Und das war halt ganz interessant, das war mir bis dann auch noch nicht bekannt. Es gibt eine Stellungnahme vom Deutschen Wetterdienst, die kann auch nachgelesen werden. Wir haben sie jetzt zwar hier nicht auf der Grafik drauf, aber wir schreiben es in die Shownotes rein. Die Stellungnahme sagt sozusagen: Hinweise zur Gültigkeit von Ergebnisspannen auf Basis des Szenarios RCP 8.5 aus Mai 26, also da, wo das halt thematisiert war. Und der Deutsche Wetterdienst hält halt fest, so habe der beobachtete Temperaturverlauf in Deutschland in den letzten Jahren im oberen Bereich aller Szenarien inklusive RCP 8.5 gelegen. Kurz runtergebrochen, was soll damit eigentlich gesagt werden? Die Erwärmung global ist regional unterschiedlich. Die Landflächen erwärmen sich stärker als die Ozeane, die Nordhalbkugel stärker als die Südhalbkugel. Und Europa, einschließlich Deutschland, deutlich stärker als der globale Mittelwert. Na, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch in Erinnerung, dass immer mal gesagt wird, dass sich Europa mehr erwärmt sozusagen als andere Gebiete. Und deswegen wird hier mit diesem Szenario gerechnet. Kann man sich durchklicken, ich will da gar nicht jetzt sozusagen alles wiedergeben. Nur ein Szenario möchte ich mal erwähnen, nämlich wir gehen mal davon aus, es bleibt bei diesen hohen Emissionen und sozusagen der stärkeren Erwärmung von Europa, dann sagt man für den Zeitraum 2070 bis 2100, also die Zeitspanne, wo unsere heutigen Kinder dann im Rentneralter sind, dass da maximale Temperaturen in Dresden von 46,2 Grad vorausgesagt werden und für Leipzig 47 Grad. Also die Anzahl der Hitzetage steigt natürlich und die Anzahl der Tropennächte auch. Wie gesagt, das kann man sich im Einzelnen anschauen. Hier nur die beiden Zahlen, also ich sag mal rund 47 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts in Leipzig bzw. Dresden, fast auch in Dresden. Genau. Ist keine schöne Prognose. Wer jetzt bei fast oder reichlich 40 Grad geschwitzt hat oder zu tun hatte, der kann sich vorstellen, nochmal 5 Grad mehr, dass das nicht angenehm ist. Ja, weil wir gerade bei Kindern sind, hier eine Meldung von der Tagesschau vom 16.06., eine UNICEF-Studie, jedes zweite Kind von Klimarisiken betroffen. Da geht es jetzt nicht nur um die Hitze, sondern generell um Klimawandelfolgen, also Überschwemmungen, Extremwetterereignisse und so weiter. Aber nochmal auf die Hitze bezogen, man viele so in der Betrachtung vergleichen ja sozusagen, wie geht es mir selber, ne? Aber wir sollten halt auch berücksichtigen, dass Kinder sozusagen mit der Hitze nicht so gut umgehen können wie gesunde Erwachsene. Das ist also auch ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden sollte. Insoweit ist es ja wirklich traurig, wenn sozusagen für die Schulen keine Klimatisierung vorgesehen ist und so weiter und so fort. Du hast es ja schon erwähnt. Gut, wir kommen mal sozusagen von der Hitze hin zur Kälte, sozusagen in den Bereich, wo es erforderlich ist, dass wir unsere Gebäude heizen. Und da gibt es ja nun das angeblich so technologieoffene, moderne Gebäudemodernisierungsgesetz, was ja den bösen Heizungshammer von Habeck abschaffen soll. Fraglich ist natürlich, ist das überhaupt verfassungskonform, was da vorgesehen ist? Also es gibt einen Entwurf, der am 13. Mai 2026 beschlossen wurde. Da ist die Biotreppe drin, wo fraglich ist, ob diese Brennstoffe, also die Biobrennstoffe, die dann beigemischt werden sollen, ob die dann überhaupt in der Menge und natürlich auch zu einem entsprechenden vernünftigen Preis zur Verfügung gestellt werden können. Würde ich ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Und die Biotreppe geht auch nur bis 2040. Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Das Ganze ist halt auch nicht einfacher geworden, sondern eher komplizierter. Technologieoffenheit ist so auch nicht gegeben. Und die große Frage ist natürlich, ist das Ganze nicht gegebenenfalls verfassungswidrig? Es gibt ein Gutachten der Klimaunion, das ist sozusagen eine wie soll ich sagen, also eine, ein Zusammenschluss CDU-CSU und die kommen zu dem Fazit, dass das Gesetz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig ist, da der fossile Heizungen über 2045 hinaus erlaubt werden und kein nachvollziehbarer Ausstiegspfad für fossile Energien im Gebäudesektor aufgezeigt werden. Also allein das führt schon dazu, dass das verfassungswidrig ist. Wir haben für diese, wer das nachlesen mag, auch das geht nochmal in die Shownotes, das haben wir jetzt hier in den Folien nicht dabei, aber in den Shownotes würde ich auf dieses Kurzgutachten der Klimaunion verlinken, da kann auch jeder nochmal nachlegen. Also, zwei Hoffnungen, die halt hier gegeben oder die wir vor uns herschieben, sage ich mal ganz vorsichtig. Das eine ist, dass das Gesetz so gar nicht zustande kommt. Und das andere ist, dass selbst wenn es zustande kommt, dass es dann vor dem Verfassungsgericht gekippt wird. Weil so geht's nicht.
Ist halt irre, weil einfach handwerklich schlecht. Also, naja gut, egal. kommen wir zu einem anderen Thema, das auch jetzt nicht unbedingt sachsenspezifisch ist, aber trotzdem ja auch in Deutschland viele Gemüter bewegt, nämlich das Thema Gaskraftwerke. Und zwar nicht mal die Perspektive nach dem Motto, wie viel brauchen wir denn überhaupt, um die Nachfrage auch sozusagen in Dunkelflautezeiten decken zu können. Die Diskussion hatten wir schon wirklich mehrfach auch hier in der Sendung besprochen. Es geht erstmal darum, dass die Nachfrage nach Gaskraftwerken weltweit, aber auch in Deutschland, total zugenommen hat. Das ist ganz interessant zu sehen. Und zwar geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass eben 3,6% jährliches Nachfragewachstum an Strom weltweit entsteht, durch verschiedene Faktoren bis 2030. Und zwar, also klar, Elektrifizierung von allen möglichen Sektoren, vor allen Dingen aber auch E-Mobilität, das ist einfach höherer Bedarf an Strom insgesamt, aber auch ein Treiber sind eben Datencenter wegen KI. Und zwar verdoppelt sich oder vervielfacht sich dieser Leistungshunger dieser KI-Rechenzentren bis 2030 auf 1000 Terawattstunden pro Jahr. So, das sind zum Vergleich einfach zweimal Deutschland. Zweimal Deutschland, so, brauchen wir weltweit nur für KI-Rechenzentren bis 2030. Und der Großteil dieser neuen Energienachfrage wird natürlich über Erneuerbare gedeckt werden. Allerdings auch, da wo es sozusagen jetzt sagen planbare Sachen braucht, über Gaskraftwerke. So. Und das ist interessant, weil es weltweit nur drei Unternehmen gibt, die Gaskraftwerke bauen können, nämlich Siemens Energy, General Electric aus den USA und Mitsubishi. Und Siemens Energy sagt, es ist grandios, Auftragsbücher sind voll bis zum Bersten. Wir haben den höchsten Auftragsbestand aller Zeiten in Sachen an Gaskraftwerke. Man spricht von einem sogenannten Superzyklus, eine lange Phase, eine ungewöhnlich lange Phase der Nachfrage. Das gilt auch für andere Teile der Energieinfrastruktur, wie zum Beispiel auch Konverter oder Trafos, aber ist hier nochmal ganz klar zu sehen anhand der Gaskraftwerke. Sehr interessanter Artikel, mal kurz reinschauen. Im Endeffekt, wie sagen verschiedene Trends, wie zum Beispiel auch KI, diese Nachfrage nach bestimmten Technologien total pusht. Ja, und deswegen auch Schwierigkeiten bestehen, überhaupt Kapazitäten zu bauen. Auch in Deutschland will man nämlich einiges nachbauen noch. Und das wird schwierig und teuer.
Ja. Ja. Also da könnte man allein dazu wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, ja. Energieverbrauch und KI. Bis dahin, man geht mal davon aus, KI ist so gut, dass sie tatsächlich Arbeitskräfte ersetzen kann. Passiert ja auch bereits. Ich glaube, es gibt erste Meldungen, die habe ich ein Stück weit auch so verstanden, dass man doch wieder weniger auf KI setzt, weil der Ressourcenverbrauch, wenn ich Menschen einsetze, geringer ist.
Ja.
Also gut, da ist natürlich die Frage Hardwareentwicklung, auch da gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber es ist sozusagen Energie als Wert ist eine Messgröße, die sozusagen ja über vieles sozusagen bestimmt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich die Kosten günstig bekomme, wie bei den Erneuerbaren, ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt sagen teuer mit Gas und Öl arbeiten muss.
Richtig.
Ja, deswegen auch gerade, also weil wir erst bei dem Thema Klimaanlagen waren, ne, in Deutschland sind die ja so ein Stück weit auch deswegen verpönt, also so was ich so mitbekommen habe, historisch, weil die ja viel Strom fressen. Ne? Nur wenn ich aber Solar auf dem Dach habe und brauche ich ja genau dann die Klimaanlage, wenn die Sonne maximal scheint, ne? Also maximal PV erzeugt. Also insoweit ist das eigentlich auch eine sehr konservative Denkweise, weil ich denke, ja, ich muss dann aus dem Kohlekraftwerk den Strom nehmen, um die Klimaanlage zu betreiben, was natürlich Quatsch ist.
Sorry, dass ich nur einen kurz einhaken darf, aber es ist genau diese Aversion der Deutschen gegen die Klimaanlage, die geht ja noch, die treibt ja voll auf die Spitze. Ich habe vor kurzem ein paar Tagen einen Artikel gelesen, dass im Endeffekt das Mikroklima in bestimmten Teilen der Stadt durch Klimaanlagen verändert würde, weil der quasi die Hitze aus den Häusern rausholt und deswegen würde es heißer werden. Ja, aber entschuldigen wir uns kurz, die zehntausende Autos, die als fahrende Heizungen durch die Gegend laufen, die werden dann, über die spricht keiner. Also entschuldige, das ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Also da bin ich.
Naja, bis dahin, man könnte ja. Zumindest teilweise, wenn ich jetzt eine Erdwärmepumpe arbeite, kann ich ja die Wärme dann auch wieder ins Erdreich zurückgeben, ne? Und dann da sogar speichern für den Winter. Also ja, im gewissen Rahmen zumindest. Ne? Aber gut, das nur am Rande, weil da noch irgendwie vieles miteinander zusammenhängt. Wir bleiben mal bei KI. Hier ein Beitrag der DNN vom 18.06.2026. Künstliche Intelligenz in der Politik. Wie viel KI steckt in Katharinas Reiches Gastbeitrag zur Energiepolitik? Erstmal vielleicht, was ist passiert? Also es gab einen Gastbeitrag zur Energiepolitik von Katharina Reiche in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ist schon ein bisschen her, war im April. In diesem Gastbeitrag relativiert sie den Erfolg der Energiewende, schreibt von explodierenden Stromkosten und so weiter und so fort. Daraufhin hat die SPD-Abgeordnete Nina Scheer geantwortet, zwei Tage später auch in der FAZ, und wirft Katharina Reiche vor, die deutschen Klimaziele ins Lächerliche zu ziehen und Fakten nicht zu kennen. Und es gab dann auch einen Faktencheck des Fachportals Climate Table und das kam zu dem Schluss, dass die Ministerin falsche oder irreführende Zahlen verwendet hat. Soweit so schlecht, sage ich mal. Das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas Neues, sozusagen, was da von Katharina Reiche kommt, dass es an der Qualität doch mangelt. Aber es ging noch weiter, nämlich das RND hat dann analysiert, ob der Beitrag von Katharina Reiche KI geschrieben ist. Und dafür gibt es verschiedene Tools und die schlagen dann an und geben dann irgendeine Prozentzahl an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Text, der sozusagen analysiert wird von dem Tool, KI generiert ist oder nicht. Und hier war wohl die Zahl relativ hoch. Und jetzt wird in dem Artikel sozusagen, wird dann gesagt, politische Führung beinhaltet doch, mit eigenen Worten politische Ideen und Angebote zu präsentieren. Also der Aufreger in dem Artikel ist jetzt nicht, dass der Gastbeitrag von Reiche vor Fehlern strotzt, sondern dass er mit KI generiert ist. Und man hat dann auch das Bundesministerium gefragt und die haben sinngemäß geantwortet, KI ist lediglich ein unterstützendes Werkzeug und stets eingebettet in einen Prozess mit menschlicher Prüfung und Letztverantwortung. Ja, ich möchte es einfach mal hier zur Debatte stellen. Ich stimme hier dem Ministerium an der Stelle voll zu. Wir Menschen sind natürlich gehalten, das, was wir schreiben oder sprechen, vorher zu prüfen. Also so gut wie es geht natürlich. Egal, ob die Quelle jetzt, eine Bibliothek ist oder eine Internetrecherche oder ob ich das gegoogelt habe oder ob die KI mir die Antwort gibt. Entscheidend ist doch, meine Sicht, nicht, wo die Information herkommt, sondern ob diese richtig ist oder falsch und vor allem natürlich auch, ob ich diese gelesen, überprüft, einen Faktencheck unterzogen habe und nachher guten Gewissens sagen kann, ja, dem würde ich also sozusagen zustimmen oder das ist das, was ich bei besten Wissen auch so wiedergeben würde. Mhm. Es ist doch meiner Meinung nach völlig egal, ob dieser Text nur KI generiert ist oder nicht.
Gebe ich dir recht. Ich glaube übrigens auch, dass die Antwort auf die Nachfrage KI generiert war. Und ich finde das, wie du sagst, auch nicht verwerflich. Das Problem sehe ich eher in der mangelhaften Kompetenz im Umgang mit den Tools. Also sprich, dass man selbst sich dann komplett blind darauf verlässt. Ich meine, seien wir doch ehrlich, genau. Du und ich nutzen KI genauso. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Ne? So. Aber wir müssen immer davon ausgehen, dass wie auch bei einem Kollegen, den man einer Aufgabe überträgt, Vier-Augen-Prinzip nicht nur tätig, sondern eigentlich fast Pflicht ist. Es ist eine Sorgfaltspflicht. Und Für mich ist es ein Zeichen von mangelhafter Digitalkompetenz. Ja.
Also, wohlgemerkt, wir reden über Texte, ne? Bitte nicht verwechseln mit den Deepfakes bei Bildern zum Beispiel, genau. Wo sozusagen ja auch seit Juli, wo es eine Kennzeichnungspflicht gibt. Also, wenn ich sozusagen eine Szene, hat er gern von der AfD gemacht, ne? Irgendeine Szene KI generieren lasse und der vielleicht nicht so informierte oder selbst informierte, ne? KI wird immer besser, Betrachter dann denkt, ja, das entspricht einer tatsächlichen Szene. Ja, also Das ist was anderes. Ne? Also da wird sozusagen ja ein Umstand dargestellt, der nicht dem tatsächlichen entspricht, also Deepfake. Aber das ist bei einem Bild, ne? Bei einem Text muss ich einfach den Wahrheitsgehalt prüfen, ne? Sozusagen. Ja. Von daher, aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Vielleicht seid ihr ja auch anderer Ansicht.
Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, gerade im Hinblick darauf, dass jetzt gerade die Reformen rund um die Rechte, Privilegien und Pflichten der Erneuerbaren in Zukunft da auch starke Einschränkungen drohen. Und das hat stark mit den Kompetenzen und mit den Möglichkeiten, die Netzbetreiber haben und auch sozusagen ein Stück weit den Erneuerbaren bieten an Möglichkeiten, nämlich den Anschlüssen, zu tun. Ich habe hier einen Euro. Hier, einen Euro. So. Jeder investierte Euro kehrt zurück in Form von Umsätzen und das, was am Schluss übrig bleibt von den, sagen, der Rechnung zwischen Umsätzen und den Investitionen, ist die Marge. So, normalerweise, Andreas, was denkst du, wie viel Prozent Bruttomarge hat denn so ein Unternehmen, so ein DAX-Konzern normalerweise? Was denkst du denn?
Naja, ich glaube, wenn es gut läuft, würde ich schon sagen, also du meinst jetzt Reingewinn, oder?
Ja, genau.
Ja, ja. Also wenn es gut läuft, würde ich schon sagen, etwas zwischen 10 und 20 Prozent.
Ja, ganz genau. Das ist die Größenordnung. Es gibt auch manche, die schon so 3 bis 7 bis 12 so in der Richtung sagen. Und es gibt auch eine klare gesetzliche Vorgabe, die besagt, dass Netzbetreiber in der Bruttomarge ungefähr bei 3 bis 7% landen sollten. Jetzt gibt es aber eine Studie des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft, die dann dem SWR und Tagesschau zugespielt wurde. Daraus kam dann folgender Artikel hier: Stromnetzbetreiber, Rekordrenditen und massive Kritik. Ein Artikel vom 16. Juni 26 auf tagesschau.de. Das ist ein etwas längerer Artikel, ich gehe jetzt auch mal kurz hier tiefer rein. Und zwar stellt sich raus, dass die Betreiber von Stromnetzen, also von der Stromverteilnetz, also von der Mittelnetzebene, nicht die ÜNB-Ebene, nicht die oberste nationale Ebene, sondern die drunter, die Ebenen, die dann regional eben Stromnetze betreiben in Deutschland, dass die zu den lukrativsten Unternehmen in Deutschland überhaupt gehören. Und zwar erwirtschaften die größten Netzbetreiber im Jahre 24 Renditen auf Rekordniveau mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von mehr als 30%. Das liegt weit über dem Durchschnitt von DAX-Konzernen. Und es gibt da sogar noch ein paar, sagen wir, herausragend gute Netzbetreiber im Sinne von, die haben eine besonders hohe Marge, nämlich vor allen Dingen Westnetz, Bayernwerk und Midnetz, die mit 45, 38 und 43% Bruttomarge oder Eigenkapitalrendite da doch wirklich einen ganz, ganz stolzen Betrag erwirtschaften. So, interessant ist, dass genau diese drei, die auch zu den Renditestärksten gehören, zum E.ON-Konzern zählen. Und wie gesagt, noch zum Vergleich, laut Strommarktregularien sind Renditen zwischen 3 und 7% vorgesehen eigentlich. Das heißt also, die Netzbetreiber hätten oder haben einen sehr, sehr hohen Anteil von Geld, die haben einfach sehr viel Geld rumliegen, den sie eigentlich in die Digitalisierung und den Ausbau von Netzen investieren könnten. Tun sie aber anscheinend nicht, jedenfalls nicht ausreichend. Man muss auch einschränkend sagen, die Berechnung von diesen Margen, diesen Gewinnen ist schwierig, weil ein regulierter Betrieb, deswegen ist es nicht ganz so einfach. Man kann also zum Beispiel auch die Netze als Wertbestände dann sozusagen nach bestimmten Kriterien strecken. Das muss einmal gesagt sein, fairerweise, ja. Dennoch muss ganz klar sagen, da sind wohl deutlich mehr Mittel zur Verfügung, als man eigentlich einsetzt. So. Und hinzukommend gibt es massive Kritik, vor allen Dingen an der E.ON-Tochter Westnetz. Sowohl von Kunden als auch von zum Beispiel großen Installateuren von Photovoltaikanlagen, die sagen, die Digitalisierung ist komplett verschleppt. Statt 4 Tage dauert es bis zu einem Jahr, bis die Anträge durch sind. Verstöße gegen Strommarktregularien, relativ viele durch IT-Probleme, erhebliche Verzögerungen bei der Einspeisevergütung, bei der Registrierung von neuen PV-Anlagen und so weiter und so fort. Man müsste die Gesetzeslage eigentlich dringend anpassen, um richtige Anreize zu setzen, damit mehr Strom über dieselben Netze geschickt werden können. Zum Beispiel, so schlägt zumindest ein Unternehmen vor, das da unterwegs ist. Und naja, immerhin ist diese Investitionsplanung hochgefahren worden, angeblich. Bis zum Jahr 2030 wollte man also hier 48 Milliarden Euro in den E.ON-Netzen investieren. Auch daran gibt es schon wieder Kritik, weil das bei weitem nicht ausreichen würde. Es würde trotzdem die Marge kaum berühren. Ja, also das ist schon interessant. Im Endeffekt, glaube ich, um mal ganz klar festzuhalten, man tut immer so, als hätten die Netzbetreiber keinerlei Mittel, um die Investitionen umzusetzen, um mehr Netzanschlüsse und Netzausbau und Digitalisierung zu betreiben. Aber tatsächlich zeigen die Bücher was ganz anderes. Die haben richtig volle Taschen.
Ja, das ist, also was mir aufstößt, dass gleichzeitig ja davon gesprochen wird, dass gerade der Netzausbau etc. so teuer ist und dass deswegen die Netzentgelte erhöht werden müssen oder auch sozusagen zum Beispiel Solaranlagenbetreiber, die kleinen, damit beteiligt werden sollen und so weiter. Da entsteht natürlich ein großes Fragezeichen.
Also Fragezeichen, sind die hohen Kosten für die Energiewende vielleicht auch einfach nur teilweise auch in den falschen, in den falschen Taschen gelandet. Ja. Müsste man sich mal fragen hier, finde ich. Also es ist natürlich nicht keine Monokausalität, das sind verschiedene Faktoren, aber es scheint hier so, als ob hier ein Topf entstanden ist, der so hätte nicht entstehen dürfen.
Genau. Also wir gehen mal von der einen schlechten Meldung zur nächsten schlechten Meldung. Nee, das stimmt gar nicht. Das kommt ja noch dazwischen.
Doch, das ist schön, das mal zur Abwechslung.
Ach ja, genau, ja, genau. Also ein eher, ich sag mal ganz vorsichtig, positiver Beitrag, weil also es geht hier um eine Meldung aus der Tagesschau vom 1.6., also passend zum Inkrafttreten des Gesetzes, nämlich Energy Sharing. Solarstrom kann jetzt geteilt werden, so die Überschrift. Und wir haben eine kleine Grafik dazu gemacht. Also was bedeutet das, dass ich Solarstrom teilen kann? Ich kann also wenn ich jetzt Hauseigentümer bin und ich habe auf meinem Dach eine PV-Anlage, dann kann ich diesen Strom, den ich möglicherweise gar nicht alles selbst verbrauchen kann, kann ich zum Beispiel an dich verkaufen, Jonathan, wenn mein Haus in deiner Nähe ist trotzdem oder zumindest im gleichen, Bilanzierungskreis. Quer durch Deutschland geht nach meinem Verständnis sozusagen nicht. Es braucht eine bilanzielle Zuordnung. Das Ganze geht halt ab 1. Juni, aber es sind halt viele Fragezeichen dran. Wie ist das denn nun mit der tatsächlichen Umsetzung? Also vor allen Dingen braucht es einen Smart Meter. Na, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass das Smart Meter Rollout in Deutschland ganz schön hinterherhängt. Und dann muss man halt Verträge schließen und so weiter und so fort. Was nicht sozusagen von dir kommt, wenn wir beide jetzt ins Geschäft kommen, müsste ich dann halt natürlich Reststromvertrag behalten. Also das beziehe ich dann weiter über meinen Stromanbieter. Wer daran Interesse hat, fragt euren Netzbetreiber oder das Stadtwerk halt, wie das Ganze funktioniert. Lasst euch nicht abwimmeln, weil natürlich müssen die da hier sozusagen in die Puschen kommen und in Erfahrung bringen, wie das Ganze umsetzbar ist. Auch wenn es am Anfang vielleicht noch ein bisschen, stottert. Aber so nach und nach, denke ich, wird es dann auch Erfahrungsberichte geben dazu, sodass man da sicherlich sich weiter schlau machen kann. Ja, jetzt zu der Meldung, die ich vor Augen hatte, wo ich sagte, wir kommen von der einen schlechten Meldung zur anderen schlechten Meldung. Hier eine Studie, die sich mit der Frage beschäftigt hat, erneuerbare Energien und Jobs. Hier noch mit der Überschrift, erneuerbare Energien sind Jobmotor, aber gleichzeitig auch in der Überschrift, Gefahr droht. Hier also ein Beitrag aus der Freien Presse vom 24.06. Und man hat halt einen Untersuchungsrekord bei den Erneuerbaren festgestellt im Jahr 2025. Nee, was habe ich gerade gesagt? Ein Beschäftigungsrekord hat man festgestellt im Jahr 2025. Aber gleichzeitig die energiepolitische Kursänderung, die wir ja auch heute schon angesprochen haben beim Heizungsmodernisierungsgesetz, aber natürlich auch, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal mit drin, den Redispatch-Vorbehalt, der kommen soll, der könnte extrem viele Arbeitsplätze kosten. Die Windenergie ist nämlich einer der stärksten Bereiche innerhalb der erneuerbaren Energien. Und hier haben sich zwischen 2023 und 2025 immerhin 30% Arbeitsplätze aufgebaut. Und die Windenergie stellt damit knapp ein Drittel aller Arbeitsplätze im Sektor der erneuerbaren Energien. Fakt ist aber auch, dass die Windbranche derzeit aufgrund der geplanten Änderung massiv Stellen abbaut. also der Windbranche geht es nicht gut. Hier werden massiv Stellen abgebaut. Da bleibt einem nur zu sagen, und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Danke für nichts, Frau Reiche.
Ja, so ist es. Trotzdem kommen wir heute sozusagen fast zum Schlusspunkt, eigentlich erstmal nach Sachsen. Also wir haben sonst immer viel mehr sächsische Themen. Haben wir noch ein schönes Thema, so Richtung Ende. Zwei schöne Themen. Eins kommt noch danach. Das hier ist wirklich eine nette, schöne, positive Meldung, die mir auch Spaß gemacht hat. Und zwar folgende hier aus der Freien Presse vom 19. Juni. Solarstrom für Stausee Oberwald. Bürgerenergiegenossenschaft startet erstes Projekt. Also, worum geht's? Es gibt die neue Bürgerenergiegenossenschaft Westsachsen. Die hat sich erst im vergangenen Herbst gegründet, also ganz frisch dabei. Und sie haben sich ein Pilotprojekt unter mehreren Ideen, hatten sie jetzt sozusagen ein Pilotprojekt auserkoren, ist sehr schnell, sehr stringent mit diversen Partnern umgesetzt. Worum geht's? Es geht um den Imbissstand am Stausee Odenwald. Das ist so ein U-förmiges Ding mit relativ großen Dachfläche aus den Jahren 1987. Und die Dächer mussten eben ohnehin saniert werden. Da hat man gesagt, okay, warum nicht direkt noch mit einer Solaranlage oben drauf? Und haben das sehr schnell, sehr stringent, noch bevor sozusagen die Saison losging, jetzt noch umgesetzt. Und zwar mit 150.000 Euro Investitionen. Sie haben das quasi Dach nur eingedeckt, Solaranlagen drauf, und zwar doch ganz schön ordentlich. Es waren, glaube ich, 100 Platten, interessiert nicht, die Zahl nicht stehen. Liefere ich nochmal nach, vielleicht einen Kommentar unter dem Video. So werden eben in zukünftig langfristig 40% der Stromkosten eingespart, die vor Ort direkt verbraucht werden. Und mit Effekt können damit 97% des Vorortsverbrauch, also nahezu alles, gedeckt werden. Also es ist wirklich ganz herrlich, weil eben auch so eine schöne Korrelation entsteht. Ne? Wenn die Sonne scheint, kommen viele Menschen zum Badesee, dann brummt die Bude und sie müssen da eben Menschen bewirtschaften und können das eben direkt über den Solarstrom, der oben drauf aufs Dach knallt. Kurzer Werbeblock für die Bürgerenergiegenossenschaft Westsachsen. Wie gesagt, frisch gegründet, ist gemeinwohlorientiert und schaut nach rentablen Projekten, haben schon etwa 200 Ideen, die sie noch nachverfolgen wollen. Und die Zahl der Genossenschaftsmitglieder ist bereits von 15 auf mittlerweile 60 gestiegen. Und jeder, der möchte, kann sich dort ab 250 Euro beteiligen. Ist also bitte einfach nachgucken und selbst gern mitmachen, ist immer schön und bringt eben einfach, naja, einen Schwung in so eine Gemeinde und auch in so eine Region rein mit einem positiven Gefühl für alle, die da mitmachen, aber auch diejenigen, die von den Projekten profitieren vor Ort. Ist einfach eine schöne Sache. Ja, genau. Es gibt immer aber noch ein anderes schönes Projekt aus Sachsen mit Erneuerbaren. Genau,
ganz kurz noch dazu, immer wieder schön natürlich zu hören, welche cleveren Ideen so die Bürgerenergiegemeinschaften, die wir in Sachsen haben, die es da gibt, und auch hier wieder ein schönes Beispiel. Genau, wir kommen im Prinzip zur letzten Meldung aus Sachsen und zur letzten Meldung für heute. Der Artikel an sich, da geht es irgendwie in 80 Tagen durch Sachsen, also das ist gar nicht das, was uns beschäftigen soll, also hier von der Sächsischen vom 11.06., aber das Interessante war, dass der Fährmann hier nach einem Jahr mit neuen Elektroschiffen sozusagen sein Statement abgibt und sagt, ist das Beste, was uns passieren konnte. kurz, die Elbfähre in Niederlomatsch, das ist grob gesagt bei Riesa, das nicht vor Augen hat, fährt seit einiger Zeit elektrisch, also hier ein Jahr, so entnehme ich das der Überschrift. Und ja, ich habe das, oder wir haben das als Beispiel aufgenommen, um zu zeigen, dass nicht nur Autos elektrisch fahren können.
Ja, sehr schön. Und es ist einfach leiser und sauberer. Man merkt es auch an der Luftqualität. Gerade bei Schiffen finde ich immer, wenn so ein Dieselmotor loslegt, das ist schon irgendwie ganz ordentlich.
Das kommt noch dazu natürlich. Also genau. In dem Sinne würde ich sagen, Jonathan, wir sind für heute durch.
Jawohl.
Wir gehen so ein bisschen in die Sommerpause. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie 6 Wochen oder 8 Wochen Urlaub haben, sondern dass es sozusagen keine Solarpartys in der Sommerpause gibt. Warum sage ich das? Okay. Weil es nach der Sommerpause wieder Solarpartys gibt. Dazu im Abspann etwas. Und wir sehen uns wahrscheinlich nochmal im Juli, Ende Juli wieder.
Ja.
Genau. Und also insoweit sehen wir uns da schon nochmal mitten in der Sommerpause. Wir wünschen euch eine gute Sommerzeit. Wir hoffen, es wird nicht wieder so heiß, wobei man ja sozusagen schon angekündigt hat, dass durchaus die nächste Welle kommen könnte jetzt nächste Woche. Hoffen wir, dass es nicht passiert. In dem Sinne, kommt gut durch den Sommer. Bis bald wieder.